Was ist das Besondere an Suche? Ich dachte, das ist so wie Wasser.
Richtig, also es ist eine Hypothese heute zu sagen, dass der Suchschlitz an Dominanz verlieren wird. Wie kann ich denn überhaupt auswerten, ob eine Suche gut ist oder nicht gut ist? Es gibt sogenannte Relevanz- oder Ranking-Metriken. Die semantische Suche ist halt in der Lage, durch die Zerlegung in Holz und Bett, und Holz ist, ne, als Wort nah an Eiche und Fichte, und würde dann eben solche Betten wieder zurückgeben und höher in der Positionierung anzeigen.
Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation.
Hallo Ralf.
Hallo Malte.
Heute Suche. Wir haben ja in der letzten Folge gerade darüber geredet, dass wir mit diesen Produktdaten, haben wir ja in der letzten Folge uns drüber unterhalten, aber mit den Produktdaten muss ja irgendwas machen. Das heißt, du hast die und jetzt geht's darum, wie kriege ich die Produkte auch an den Mann. Und unter dem Titel Suche widmen wir uns, glaube ich, heute einmal so einem ganz wichtigen Teil dieser Entdeckenstrecke. Das heißt, wir gucken uns an, was ist eigentlich eine Suche? Wie wird die verwendet? Warum ist die so wichtig? Warum reden jetzt viele darüber? Und machen einen kleinen Blick zurück und einen kleinen Blick nach vorne, würde ich sagen.
Also das finde ich schon mal spannend, weil also ich bin ja, was Suche angeht, bin ich ja einfach nur Benutzer von Suche, ne? Also warum reden wir über Suche? Hat doch jeder. Also geht ja auch, oder? Also wenn ich jetzt, ich kenne, glaube ich, ein oder zwei Seiten, wo gar keine Suche drauf ist, ne? Aber das sind dann so Content-Seiten. Aber in Shops ist Suche ja eigentlich immer drauf. Also, was ist das Besondere an Suche? Gibt's da irgendwie, ich dachte, das ist so wie Wasser. Also, Wasserhahn auf
und Strom.
Wasser raus. Und Strom.
Genau. Ja, ja. Ja, ist, glaube ich, auch die Erwartung. Die ist auch total, total fein. Also, Suche im Allgemeinen ist ja, würde ich sagen, heute absolut allgegenwärtig überall. Das heißt, egal wo du bist, du brauchst immer irgendwo eine Suche. Du brauchst sie im Shop, du brauchst sie in deinen E-Mails, du brauchst sie irgendwie im Internet, du brauchst sie auf deinen sozialen Netzwerken. Überall findet Suche statt. Das heißt, wir haben reden heute über ein Tool, eine Technik, die jeder jeden Tag dutzende Male verwendet.
Aber wir reden über diese Technik im Kontext E-Commerce, im Kontext Shop, im Kontext nach Sachen suchen und die kaufen.
Richtig, genau. Okay, wir reden genau über diese Shop-Suche heute, und vielleicht ist auch Suche gar nicht so der richtige Begriff, weil wir werden uns auch ein bisschen unterhalten müssen darüber, was heißt das jetzt eigentlich? Also der Oberbegriff Suche ist vielleicht gar nicht richtig, sondern eher finden. Ja, okay. Wir reden über finden wahrscheinlich. Das heißt, man sollte einmal anfangen, darüber ein paar Worte zumindest zu verlieren, ist, warum hat denn jeder Shop heutzutage eine Suche? Der Grund ist Google. Ja, vor über 20, 25 Jahren ungefähr war das Ende der Kataloge angesagt. Mhm. Und dass wir überhaupt Dinge schnell finden, indem wir Text in einen Suchschlitz eingeben, haben wir, glaube ich, Google zu verdanken.
Und vorher war das wie?
Und vorher gab es Kataloge, das heißt kuratierte Kataloge, wo man eben Sachen im Internet finden konnte anhand von Schlagwörtern.
Ah, okay. Also ich bin durchgegangen und habe gesagt, Seiten runter, Strukturen, irgendwann war ich dann bei Socken.
Genau, also Yahoo zum Beispiel, und erst mit der Suche konnte die unglaubliche Menge von verfügbaren Informationen auch zugänglich gemacht werden. Und aus meiner Sicht ist das so ein bisschen, wir haben es Google zu verdanken, dass das so passiert, aber wir haben uns damit eben auch geöffnet für alle möglichen Formen von Skalierung. Das heißt, wir können jetzt eigentlich beliebig viele Produkte in einen Shop listen, wir können die auch durchsuchbar machen, man findet auch irgendwas, aber die Frage ist ja, ist das überhaupt der Weg, wie man Produkte an Produkte rankommt? So, das heißt, das muss ich mir überlegen, wenn ich jetzt in einen normalen E-Commerce-Shop reingehe, wie wichtig ist denn Suche zum Beispiel? Was wir wissen von unseren Kunden ist, dass die Nutzung von Suche sehr, sehr hoch ist.
Ja.
Das heißt, wir haben durchaus bis zu 70% aller Interaktionen sind Interaktionen mit.
Also Suche. Anstatt über irgendeinen Kategoriebaum zu krabbeln oder auf einen Teaser zu klicken oder auf sowas der Suchschlitz ist das dominierende Ding.
Es ist in jedem Fall beteiligt. Also ob es jetzt sozusagen in der Strecke, ich will zu irgendwas kommen und irgendwas kaufen, jetzt das Wichtigste ist, darüber kann man streiten, aber zumindest die Zahlen sagen uns, dass es super wichtig ist für die Verkäufe. Wenn 70% der Interaktionen mit in irgendeiner Weise die Suche beinhalten, dann heißt das für mich, ohne eine Suche wäre der Kunde nicht gut beraten. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auch zu einem Ergebnis kommt. Und es gibt genug Kunden, die auch ohne Interaktion mit der Suche etwas finden und kaufen. Aber die Suche selbst ist in jedem Fall ein wichtiger Teil von einem Shop.
Aber jetzt mal, also ich bin ja nicht Digital Native, ne? Ich bin ja bestenfalls ein inzwischen einigermaßen versierter Tourist, was mit meinem Alter zu tun hat. Aber würdest du sagen, dass die Suche, also dieses sich Gedanken machen und irgendwo einen Ort haben, wo man diese Anfrage loslässt, gilt die auch für unsere Smartphones? Also suchen die Leute auf dem Smartphone genauso? Ich frage das deswegen, weil ich würde für mich, aber wie gesagt nicht native, ich würde es wahrscheinlich sein, dass ich das nicht so mache.
Es ist schon interessant, wenn du überlegst, seit 25 Jahren hat sich dieser Suchschlitz eigentlich nicht so richtig verändert.
Ja.
Das heißt, du hast ein Ding, da kannst du was reintippen. Irgendwann kamen so ein paar Vorschläge mit dazu. Dann sind es mal Textvorschläge für alternative Suchbegriffe, vielleicht auch schon erste Vorschläge für Teilbegriffe, ja, die du dann da reinschreibst und so weiter. Aber im Grunde genommen ist das immer noch das Gleiche. Du hast irgendwie so einen Schlitz, da schreibst du irgendwie Text rein und dann hoffst du, dass in Position 1 oder 2 das kommt, was du eigentlich auch haben willst. Und jetzt die Frage, wie es auf dem Smartphone ist, das kann man relativ einfach beantworten, wenn du mit der normalen Shop-Suche unterwegs bist, wie auf den Webseiten oder auch in den Apps von den Shop-Betreibern, dann gibt's dort überall immer einen Suchenknopf. Das heißt, du gehst da rein, drückst auf Suche, kannst irgendwas eingeben und es verhält sich genauso wie auf dem normalen Browser. Jetzt ist aber interessant, auf dem Smartphone passieren natürlich noch andere Dinge. Das heißt, ich gehe da ja nicht nur darüber, ich gehe auf meinen Shop und such dann irgendwas, sondern ich bin ganz oft in irgendwelchen inspirativen Netzwerken unterwegs, das heißt irgendwo auf TikTok oder auf Instagram und dort finde ich dann so, ja, ich nenne das jetzt mal Paid Content, das heißt Links von Influencern, die direkt verlinken auf irgendwelche Produkte, mit denen sie, ja, Kollaborationen haben. So, das heißt, der Teil, wie entdeckt eigentlich ein Nutzer irgendeinen Content oder irgendein Produkt am Ende? Das findet nicht nur im Shop statt. Dann hast du den ganzen Bereich Google. Das heißt, Shop-Anbieter geben viel Geld für Werbung aus, damit sie bei Google auf Platz 1 gelistet werden. Das heißt, sie lagern ihre Suche an Google aus und zahlen auch noch Geld dafür. Für etwas, was sie natürlich auch selber haben. Aber niemand findet den Weg zu dem Anbieter. Vor allem, wenn du jetzt austauschbare Ware hast.
Ja.
So, das heißt, du musst Google Geld geben und tauschst dieses Geld eben ein dafür, dass jemand kommt und kauft. Meistens dann eben ein Durchschuss direkt auf die Artikeldetailseite von irgendeinem Google-Ergebnis. Manchmal eben auch auf Übersichtsseiten und so weiter. Und auch das müsste man im Kontext Suche immer mitdenken, ne? Auch diesen Bezahl-Content. Das heißt, für einen Shop-Betreiber ist das relevant, sich zu überlegen, wie viel Geld gebe ich dort aus? Ist der Ertrag noch hoch genug? Das ganze Performance-Marketing ist ja die Disziplin, die sich dann ausgebildet hat dafür, um das kosten-nutzen-technisch zu optimieren.
Okay. Also heißt ja im Sinne von, da wird auch gesucht, entweder direkt in meinem Shop oder vermittelt über Dienstleister. Und nein, weil ich auch auf anderem Wege meine Artikel finde, die vielleicht auch, die gibt's auch im Shop, aber die nicht unmittelbar mit dem Suchschlitz, wo man sich ja vorher, wie gesagt, Gedanken machen muss, damit man irgendwie sinnvolle Ergebnisse hat, damit man die da herausbekommt.
Richtig, also es ist eine Hypothese heute zu sagen, dass der Suchschlitz an Dominanz verlieren wird.
Aha.
Das wäre aus meiner Sicht eine Entwicklung, die könnte ich durchaus nachvollziehen in der Zukunft. Das heißt nicht, dass das nicht benutzt wird und dass das auch nicht unwichtig wird, aber es heißt, dass es an Relevanz verlieren wird. Ähnlich wie vor 10 Jahren die Smartphone-Nutzung bei 30% lag und heute liegt sie bei 70-80%, ist das wahrscheinlich ein Weg, den wir jetzt anfangen zu gehen.
Aber verstehe ich das richtig? Ich präsentiere immer noch Suchergebnisse, nur die Eingabe findet nicht mehr über diese Ein-Wort-Zwei-Wort-Suche das, sondern das mache ich anders.
Ja, also meine Vorstellung ist die, dass wenn diese textbasierte Suche, das heißt, ich gebe irgendeinen Begriff ein,
ja,
als primäre oder als eine der Funktionen, die ich nutzen kann, um an Artikel zu kommen, weiterhin ziemlich zentral sein wird.
Ja.
Darüber hinaus braucht es aber, wir wissen das ja von diesen ganzen Content-Seiten, Landing-Pages, Mood-Seiten etc., gibt es viel Aufwand, die ein Shop betreibt, um, ich sag mal, personalisierte oder zugeschnittene, auf die Käufer zugeschnittene Seiten und Präsentationen zu machen. Suchergebnisseiten, wenn ich jetzt blaues Kleid suche zum Beispiel, dann kriege ich blaue Kleider zum Beispiel angezeigt. Das ist ja eine Form davon, den Suchintent von einem Benutzer oder einem Kunden im Shop zu erkennen und dann eben anzuzeigen. Ein anderer ist es, ich versuche es irgendwie anders rauszubekommen.
Ja.
Und präsentiere das auf eine Art und Weise, wie es für die Kundin oder den Kunden relevant und attraktiv ist. Das heißt, das Thema Landingpage oder Content-Seite und Suchergebnisseite ist für mich etwas, was zusammengedacht werden muss. Die Suchergebnisseite ist etwas, was vor allem über das Ranking natürlich einen großen Einfluss drauf hat, ob der Kunde dann eben kauft oder nicht. Aber ich kann ja jetzt nicht sagen, und ich glaube, den Fehler machen viele heutzutage noch, dass wenn ich blaues Kleid eingebe und es kommen nur blaue Kleider, dass das ein gutes Suchergebnis ist.
Also bevor du mir jetzt nochmal ein bisschen auf die Sprünge hilfst, was so die Basis, ne, Features von Suche angeht und diese Unterscheidung zwischen, ich gebe da irgendwo was ein und im Hintergrund läuft eine Maschine, die mir dann Ergebnisse ausspielt. Das, was du jetzt beschrieben hast, dass sozusagen die Suche ganz viel oder dieses Ding, was mir hilft, was zu finden, ganz viel im Shop-Geschehen ausmacht, ist die bei den Kunden präsent? Also würde ja heißen, wenn du mit Kunden redest, redest du ganz oft über Suche? Oder ist das so, dass du zwar die Technik einer Suche anwendest, aber der Kunde sagt, ich möchte mit dir über Landingpages reden oder ich möchte mit dir über Kampagnen reden oder ich möchte mit dir über was anderes reden?
Ja, ich denke, der Kunde hat eigentlich ein kleines...
Also Kunde meint bei uns jetzt unsere E-Commerce-Händler, ne? Nicht der Endkunde.
Genau, unsere Kunden, also die Händler, die haben eigentlich ein einfaches Rezept, was sie aktuell verwenden. Hab gute Produkte, hab eine okaye Suche und mach eine gute Aufbereitung und Darstellung.
Aber noch Suchschlitz fixiert, wenn du so willst, oder?
Allgemein jetzt erstmal.
Ah, ja.
So, okay. Das heißt, die denken viel in Content, statischem Content, die denken viel in Produkten und die denken dann eben auch in Suche und Ranking von Suchergebnissen. Und dieses Rezept, also dieser Dreiklang meinetwegen, der hat sich jetzt in den letzten 10, 15, vielleicht, ja, wahrscheinlich auch 20 Jahren nicht groß geändert.
Deswegen hast du gesagt, seit Google ist das immer, weil das dasselbe Prinzip ist, also diese Maschine, ja, die da irgendwelche Ergebnisse rausspielt und wie auch immer sagt, das sind die richtigen Ergebnisse, das ist immer noch die dominierende Technik dahinter.
Ja, weil wir gelernt haben, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Pullover für den Herbst oder sowas eingebe bei Google, dann möchte ich Pullover für den Herbst haben und ein Händler hat dann gewonnen.
Wenn er Pullover für den Herbst hat.
Wenn er dann Pullover für den Herbst da anbietet. Ne? Und wenn ich jetzt eine Bekanntheit erlangt habe, wo ich sagen kann, okay, ich werde auch so aufgerufen, ne, dass ich, also wenn man kennt mich, so ich bin jetzt in Zalando, da weiß ich, ich kriege Pullover für den Herbst, dann gehe ich zu Zalando und suche nach Pullover für den Herbst. Und dann finde ich hoffentlich Pullover für den Herbst. Aber Zalandos Aufgabe ist nicht in erster Linie eine Suchmaschine hinzustellen, sondern für den Kunden etwas, ein attraktives Angebot zu machen, so dass wenn man da hinkommt, dass man eben das findet, was man braucht. Und das ist in dem Fall vielleicht Pullover für den Herbst. Aber vielleicht geht's auch um Inspiration für andere Sachen, die man im Herbst braucht. Vielleicht gibt's ja auch Fleecejacken oder sowas.
Okay, aber nochmal Intent hattest du gesagt. Das war sozusagen diese Absicht, wonach der Kunde, also jetzt in diesem Fall der Endkunde oder der Suchende sucht. Das muss ich erkennen. Da muss ich was machen, was die Ergebnisse, die dabei entsteht, möglichst sinnhaft macht. Da glaube ich, war dieser Begriff Relevanz. Und ich muss die Produkte haben, aber gar nicht nur so, ich muss die haben, sondern der Pullover muss wissen, dass er für den Herbst ist.
Genau.
So.
Richtig. Okay.
Und dann Intents. Wie mache ich das?
Genau, also ich glaube, es macht Sinn, jetzt einmal auf den Suchschlitz und die Suchmaschine im Shop einmal zu gucken. Ne? Wir haben jetzt ganz viel auch darüber geredet, dass man das ganze Ding sehr global denken muss und dass ein Händler die Aufgabe nicht ist, einfach Suchergebnisse zu liefern, sondern dass es auch immer darum geht, die Produkte auch in einen für den Nutzer relevanten Kontext zu stellen.
Ja.
Aber der Intent, den drückt der Kunde ja nicht aus. Er kommt ja in den Shop rein und während du in einem Laden siehst, okay, der ist jetzt gerade durchnässt, der braucht bestimmt einen Regenschirm, so siehst du das einem Internetnutzer nicht direkt an, wenn du ihn jetzt nicht vorher schon verfolgt hast. So, das heißt, du hast jetzt das Problem, wie finde ich eigentlich raus, was der möchte, und der Intent, also das, was der Benutzer möchte, das können wir ja nur auf bestimmte Verhalten vom Benutzer, das ist ja da alles, was wir haben, daraus können wir versuchen zu schließen, was das ist. Und jetzt im Kontext des Suchschlitzes ist es wirklich nur das, was er eingibt.
Mhm.
Das heißt, diese Suchbegriffe, die müssen erstmal heraus, wir nennen das ja immer Parsing, ne? Also es wird herausgeparst, rausgetrennt und es wird versucht, unwichtige Sachen abzuschneiden. So, das heißt, wir versuchen auch aus diesem, was der da, was der Nutzer dann sozusagen äußert, erstmal irgendwie eine Form zu machen, so dass ich die gegen meine Suchmaschinenindex fahren kann. Und dann hoffe ich darauf, dass diese Teile, die ich dann eben runtergebrochen habe, in irgendeiner Weise mit den Dokumenten, also mit den Produkten, die ich in meiner Datenbank liegen habe, matchen. Das heißt, dass ich versuche erstmal so einen initialen Korpus zu bilden von Produkten, die möglicherweise in Frage kommen.
Ja.
Da ist es natürlich wichtig, dass der Text und das, was ich in diesen Produktdaten drin habe, in einer Beziehung zueinander stehen. In diesem initialen Block von Suchergebnissen gibt es dann eine Menge von Suchergebnissen, die ich habe. Und dann ist der zweite Punkt, jetzt muss ich das ja in irgendeine Reihenfolge bringen. Ja, das heißt, ich habe für gewöhnlich natürlich noch alle möglichen Informationen, die ich dazu brauche. Also ich kann jetzt zum Beispiel Größeninformationen dazu packen. Da möchte ich natürlich, dass die auch mitgefunden werden und dass ich dann zum Beispiel nur Kleider in Größe M oder sowas angezeigt bekomme. Und das sind alles Sachen, die der Nutzer in diesen Suchschlitz natürlich eingibt. Und deswegen müssen wir den versuchen zu verstehen und auch die Intention des Benutzers auszufinden. Ein Beispiel ist, wenn ich Kleid eingebe, dann ist es ganz oft so, dass der Kunde gar nicht eine Kaufabsicht hat. Sondern da möchte er einfach nur mal sehen, Kleid, was gibt's da so hier im Shop? Und dann geht's um eine möglichst diverse Darstellung da auch. Also das ist eher eine inspirative Funktion. Während wenn ich hinschreibe, blaues Kleid, Größe M, so, dann ist die Kaufabsicht schon durch dieses Schreiben von diesem Suchbegriff klarer zu erkennen. Wenn ich am Ende, in speziellen Fällen haben wir auch Artikelnummern suche, wenn ich eine Artikelnummer eingebe, dann will ich natürlich genau diese. Ne? Das ist dann eher vielleicht im B2B-Kontext relevant. Und dann geht's darum, wenn ich jetzt eine große Menge von Ergebnissen habe, dann muss ich sie eben in irgendeine Reihenfolge bringen, weil das nennen wir dann immer das Ranking. Dazu müssen die Suchergebnisse bewertet werden und das macht man normalerweise mit so Suchalgorithmen, die auf verschiedenste Weise gucken, die Häufigkeit von Suchbegriffen in den indizierten Daten und dann daraus ein Scoring bilden und dann wird das anhand dieses Scorings in eine Reihenfolge, in ein sogenanntes Ranking gebracht und dieses Ranking wird dann ausgespielt. Das heißt, ich kriege eine Liste von Suchergebnissen, die in irgendeiner Weise sortiert ist. Und dann hoffen wir immer, dass das Thema Relevanz, ne, dass diese Suchergebnisse dann eben auch dazu führen, dass jemand diese klickt und dann auch in einen Kauf überführt.
Welche Stellschrauben habe ich als Kunde? Also ich möchte in meinem Shop eine Suche haben. Welche Stellschrauben habe ich, um diese Intenterkennung besser zu machen? Oder um zum Beispiel meine Suchergebnisse besser zu ranken, gibt's da, ich habe keine Ahnung, liegt das am Sortiment? Ist das, du hast jetzt zum Beispiel gesagt, was der Betreffende eingibt oder so? Also oder ist es so, dass ich sage, ja mein Gott, nimm die Suche, das haut schon hin. Du hast vorhin diesen Begriff der Suche, die einigermaßen okay ist, verwendet. Also reicht das oder habe ich diese Stellschrauben, mit denen ich das signifikant verbessern kann?
Ja, also viel Wert liegt schon in der Produktdatenpflege.
Okay.
Das heißt, wir kennen das ja von, wir haben das glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, das heißt, wenn du einen Produktkatalog hast, der sehr gut optimiert ist auf das, was die Kunden suchen, bedeutet, wenn der Titel eines Produktes schon viele Suchbegriffe enthält, die der Kunde hat, das heißt, in dieser Kuratierung der Produkte kann man schon ganz viel Suchwert reinpacken.
Mhm.
Wir hatten, glaube ich, das Beispiel mit diesem USB-Kabel her und den Geräten, für die dieses USB-Kabel verwendet werden kann, also irgendwie Samsung Galaxy USB-Kabel, so suchen dann die Nutzer. Die möchten nicht USB-Kabel Typ C und Länge 2 Meter oder sowas haben, sondern die möchten USB-Kabel für oder Ladekabel für Samsung-Handy haben. Und über die Produktdatenpflege werden mittlerweile schon sehr gute Produktkataloge gebaut, die genau diese Suchbegriffe schon in diesen Produktdaten enthalten. Und das macht dann die Suche natürlich weniger relevant, ne, für mich als etwas, wo ich viel tun muss, um diese Produkte auffindbar zu machen.
Okay, also Botschaft, je besser meine Produkte gepflegt sind oder je besser gepflegte Produkte ich bekomme, umso besser kann ich mit meinen standardisierten Suchen umgehen.
Ich würde sogar sagen, man kann die Suchergebnisse dann auch zufällig ausspielen und sie bleiben relevant.
Ah ja.
Also okay. Die Reihenfolge kann zufällig sein und es bleibt relevant. Ja, das heißt, wenn ich einen schlecht gepflegten Katalog habe, dann kann ich die Ergebnisse eben nicht randomisiert ausspielen, weil dann kommt wirklich Murks hoch.
Ah ja, klar, das verstehe ich, weil sozusagen diese Ausgangsmenge, in die ich ja einfach zufällig reingreife oder die ich zufällig präsentiere, sehr disparat ist, sehr unterschiedlich ist und dann ja vielleicht auch komische Sachen entstehen, weil, keine Ahnung, blau irgendwie am Anfang steht oder irgendwie sowas und ja.
Genau, und um das ganze Thema für Kunden ja greifbar zu machen, ist eine Sache, die wir immer ganz gerne machen, ist zuerst einmal darüber zu reden, wie kann ich denn überhaupt auswerten, ob eine Suche gut ist oder nicht gut ist.
Spannend, ja.
Ja, die Frage ist wirklich nicht so einfach, weil, also ich habe das ja gerade gesagt, so wenn ich ein blaues Kleid suche und ich zeige dann blaue Kleider an, dann würdest du vielleicht sagen, ja, super Suchergebnis.
Mhm.
So, und der Nächste, den ich fragen würde, würde auch sagen, super Suchergebnis. Und wenn ich dann aber vielleicht hingehe und sage, beim blauen Kleid mische ich dann vielleicht nochmal irgendwie einen blauen Schuh dazu oder überhaupt einen Schuh oder vielleicht ein anderes Accessoire oder sowas, dann kommt natürlich drauf an, aber konnte schon gezeigt werden, dass durch solche Rankings, die eben nicht speziell das erreichen, was der Suchintent suggeriert, wo ein Mensch sagen würde, das ist ein gutes Suchergebnis, dass andere Suchergebnisse, wo ein Mensch sagen würde, die sind schlecht, trotzdem besser performen in Click-Through-Rates und auch in Umsatz, der damit generiert wurde. Und das ist natürlich spannend, wenn ich jetzt so zwei, also das ist ja so ein Konflikt. Also ein Mensch sagt mir, das ist ein gutes Suchergebnis, aber der also Bottomline unter dem Strich, kann ich das schlechte Suchergebnis besser verkaufen.
Habt ihr so ein Standardinstrumentarium, mit dem ihr guckt, oder wird die Sonde entsprechend dem jeweiligen Shop gewählt? Also fragst du sowas wie, suchen bei euch die Leute nach Artikelnummern, und dann sagt der Kunde, die wissen das gar nicht, dann benutzt ihr diese Sonde nicht? Oder wie macht ihr das? Wie nähert ihr euch dieser Suchfrage, was ist eine gute Suche? Oder?
Ja, es gibt ein Set von sehr vielen Metriken, die man verwenden kann, um das auszuwerten und auch zu beurteilen. Es gibt nicht die eine.
Ja.
Und da können wir mal ein bisschen einsteigen. Also Verkaufbarkeit und Auffindbarkeit sind so zwei Begriffe, die für uns immer relevant sind. Das heißt,
Verkaufbarkeit und Auffindbarkeit.
Genau. Auffindbarkeit hat was, das soll ausdrücken, findet der Kunde oder die Kundin jetzt das, was sie sucht? Also trifft das Suchergebnis auch das, was eigentlich am Anfang stand dieser Reise, ne? Also ich gebe da irgendwas ein. Und das würden wir unter diesem Begriff Auffindbarkeit sehen. Verkaufbarkeit ist etwas, das soll ausdrücken, ich finde was, aber kaufe ich das dann auch? Und da kann man natürlich drüber reden. Also wenn jetzt jemand ein Suchergebnis angezeigt bekommt und ich klicke auf ein Produkt, dann gucke ich mir das an und dann mache ich das Ding wieder zu.
Ja.
Das könnte man jetzt so als Auffindbarkeit erfüllt betrachten. Also er hat irgendwas gefunden, er hat uns gezeigt, dass auch die Anzeige dieses Produkts sich offensichtlich lohnt, aber wir wissen eigentlich nicht, warum er dann rausgegangen ist. Ne? Das heißt, man bricht dann ab sozusagen und geht raus aus dem Funnel, also aus dem Kauf, aber wir können eigentlich nicht sagen, warum. Deswegen würden wir sagen, okay, es ist zwar, die Auffindbarkeit ist zwar gegeben, also er hat das Suchergebnis nicht verworfen, sondern hat schon gesagt, ich gehe einen Schritt weiter in dieser Customer Journey der Suche, aber es ist eben nicht verkaufbar gewesen offensichtlich. Das heißt, das, was er gemacht hat, das hat nicht dazu geführt, dass er jetzt in irgendeiner Weise verleitet war, dazu das Ding zu kaufen.
Mhm.
Deswegen ist es wichtig, dass man einmal unterscheidet dazu. Das sind unterschiedliche Dienste am Kunden. Ich kann eine sehr gute Auffindbarkeit haben, aber eine sehr schlechte Verkaufbarkeit. Ja. Das muss ich anders beurteilen, als wenn ich jetzt eine sehr schlechte Auffindbarkeit habe zum Beispiel.
Wäre das dann so der Hinweis darauf, dass ich mich nicht zu Tode messen soll, sondern nur das wirklich Wichtige messen soll? Also das eine wäre ja, ich kriege ein Suchergebnis und der Kunde wendet sich mit Grausen ab.
Ja.
Das wäre so, er klickt nirgendwo drauf, so, er geht sofort raus, ja, kommt nie wieder oder keine Ahnung, ja, schreibt einen bösen Leserbrief.
Genau,
also das wäre dann richtig schlecht.
Genau, also man kann eigentlich uneingeschränkt sagen, dass sowas wie, er bricht ab und findet gar nichts, auf jeden Fall schlecht ist.
Ja.
Da muss man sich auf jeden Fall drum kümmern.
Genau. Okay, ja, aber dann, und dann habt ihr dieses nächste Ding, ist, da wird das, was gezeigt wird, löst zumindest eine Reaktion aus.
Ja.
Und dann aber mache ich jetzt nicht sowas wie, der Kunde ist 28 Sekunden auf der Seite und 28 Sekunden auf der Seite ist besser als 24 oder der liest irgendwas durch oder so, sondern
ja,
das reicht ja dann erstmal. Der hat das positiv bewertet, indem er überhaupt drauf geklickt hat.
Das ist schon mal echt auch ein Schritt, ne?
Das zu erreichen. Ja,
also man braucht da das gar nicht zu verkomplizieren.
Okay. Aber das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, dass man sagt, das sind so die, also an den Punkten entscheidet sich was, ne? Kann man sich auch vorstellen. Wenn er nicht draufklickt, wird er wahrscheinlich nicht in den Warenkorb legen. Außer du hast vielleicht so eine Artikel-Detailseite, wo direkt in den Warenkorb drin steht. Aber dann ist ja sofort verkaufbar, ne?
Genau. Also wir haben eigentlich typischerweise immer dieses, klickt auf ein Produkt, dann, das wird in den Warenkorb gelegt und dann, das wird gekauft. Mhm. Das sind so drei wichtige Ereignisse, die wir tracken sollten, um rauszufinden, ob die Suche auch gut ist. Und dann ist es natürlich sehr viel Arbeit an den kleinen Details, weil du hast typischerweise, wenn du ein Suchsystem betreibst, dann, das hast du, die meisten, also alle, hast du ja eben gesagt, haben das schon. Viele wissen einfach nicht, wie gut es bei denen läuft.
Aber das heißt, ist doch eigentlich eine schöne Botschaft, ne? Weil du hast jetzt gesagt, du musst eigentlich bloß drei, also es gibt bestimmt noch viel mehr, aber du machst jetzt drei Sachen. Das eine war, die Suche ist folgenlos. Also nee, nicht die Suche ist folgenlos, das Suchergebnis ist folgenlos. Dann sagst du, der Kunde macht was mit dem Suchergebnis und dann sagst du, der hat tatsächlich gekauft. Das wären ja dann die drei Sonden, die du sozusagen mitkriegen musst.
Ja.
Bestimmt auch mit unterschiedlichen Ausprägungen. Also weiß ich, der Kunde, das ist doch das eine ist, ich habe was eingegeben und gar nichts gefunden oder ich habe es eingegeben und finde es einfach nur schrecklich und deswegen gehe ich raus. Ne?
Ja.
Also da, aber das ist ja ganz tröstlich, weil eigentlich kommt man mit einer relativ robusten Messvorschrift schon relativ weit. Das ist ja deine Botschaft dann an der Stelle, oder?
Ja, also ich denke, man kommt relativ weit, wenn man es wirklich global betrachtet, dann kriegt man auf jeden Fall erstmal ganz gute Werte. Und dann ist auch immer die Frage der Attribution wichtig zu betrachten, weil, und das sind auch teilweise Glaubenskriege und auch ja Kämpfe um Deutungshoheit. Attribution ist immer schwierig, weil da geht es immer darum, wem ordne ich einen gewissen Umsatzanteil zu.
Mhm.
Und wenn man das, also es hat Potenzial für Konflikte, die nicht unbedingt notwendig sind, weil die Art und Weise, wie das gemessen wird, man kann sich das sozusagen auch hinrechnen und ein bisschen die Umsätze von A nach B schieben. Aber man möchte eigentlich schon wissen, jetzt in Bezug auf das Auffinden über den Suchschlitz, möchte man schon wissen, welchen Anteil hat denn die Suche an meinen Verkäufen.
Ja.
Also umgekehrt, wenn ich die jetzt wegnehmen würde, würde ich dann wahrscheinlich einen Umsatzeinbruch erleben.
Ja.
Oder nicht, ne?
Ja.
Und das muss man über Attribution, das heißt über das Herausfinden, wie viel Euros sind dann mit diesen Suchen verbunden, in irgendeiner Form lösen. Ansonsten kann man sich diesem Thema der Verkaufbarkeit nicht gut nähern.
Okay.
Und du musst diese Verkaufbarkeit auch immer auf der Basis von Suchbegriffen machen, das heißt, oder beurteilen. Das heißt, du wirst immer sehen, das ist für den einen Suchbegriff so und für den nächsten Suchbegriff wieder anders. Und dann ist die Herausforderung, ja, du willst nicht deine zig Millionen Suchbegriffe alle einzeln angucken, sondern du willst natürlich in dieser großen Menge von Suchbegriffen, willst du natürlich die Highlights gemeinsame Probleme identifiziert bekommen. Das heißt, wir können die Zahlen messen, global. Zweiter Schritt ist dann, ich gehe auf die Suchbegriff-Ebene und ich kann mir pro Suchbegriff die Performance angucken. Also zum Beispiel ist beim blauen Kleid, hat das jetzt gut funktioniert, beim roten Kleid nicht. Woran liegt das? Ne, vielleicht ist die Farbe rot irgendwie nicht in den indizierten Daten drin.
Ja.
Unwahrscheinlich, dass das so ist, aber ne, nur mal so als Beispiel.
Nicht verstanden. Also dann geht man tiefer rein, aber man fängt erstmal mit so einem ersten Blick an und dann geht man tiefer rein.
Genau, man kann in die Kategorien gucken, man kann schauen, welche Produkt ja Cluster das betrifft und dann versucht man erstmal rauszufinden und sich dem Problem zu nähern, weil es macht ja natürlich keinen Sinn, einfach irgendwie zufällig irgendwas anzupassen.
Ja.
Weil irgendjemand gerade im Shop gesehen hat, dass wenn ich irgendwie einen eckigen Tisch oder sowas oder einen runden Tisch suche, wie das Lieblingsmodell gerade nicht kommt.
Ja, das ist das kenne ich auch, ne? Das ist die Optimierung der Suche für den Abteilungsleiter oder für den Geschäftsführer, je nachdem wie die Firma organisiert ist, und das kenne ich auch.
Genau, diese anekdotischen Teile, das ist wichtig, dass man das macht, weil das ist zumindest unsere Erfahrung, das Zufriedenstellen von Leuten, die diese Anekdoten bringen, ist durchaus wichtig.
Ja. Also. Ja, ja, ja. Aber was wäre deine Lieblingsmetrik, Metrik, um sowas wie Relevanz zu beurteilen? Oder gibt's, oder ist das, ja, gibt's ja, eine?
Ja, es gibt sogenannte Relevanz- oder Ranking-Metriken. Das heißt, wo die Bewertung des ausgespielten Suchergebnisses durchgeführt wird und in Zahlenergebnis mündet. Typischerweise nimmt man da den NDCG, würde jetzt für den Podcast auf jeden Fall zu weit führen, den zu erklären.
Ja.
Aber grob gesagt kann man sagen, der funktioniert so, dass es mit einer Zahlenbewertung zwischen 0 und 1, 0 heißt, das Ergebnis, was präsentiert wird, ist nicht relevant für den Suchbegriff.
Mhm.
Also es wäre in dem Fall von Blau und Kleid, würden zum Beispiel Ergebnisse ausgespielt werden, die kein Benutzer klickt.
Mhm.
Oder wo auch kein menschlicher Experte sagen würde, das ist ein gutes Suchergebnis. Das würde man sagen, das hätte dann NDCG sehr niedrig Richtung 0. Ne? Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das erhebt. Also eines ist, habe ich eben ja schon gesagt, über die Klicks.
Mhm.
Also das Userverhalten. Der andere wäre, man würde einfach, ich sag jetzt mal, 50 Suchbegriffe nehmen, die einem Expertengremium vorsetzen, sagen, das hier hat der User gesucht, das hier war das Suchergebnis, bewerte das mal von einer Skala von 1 bis 5.
Okay.
Und dann würde man das in diese NDCG-Zahl ummünzen, und das kann man natürlich schlecht skalieren, wenn man das mit Experten macht oder mit Menschen. Deswegen verwenden wir ganz oft die Klickdaten dafür, also welches Produkt wurde auch geklickt, um zu simulieren, ob der Nutzer das als ein relevantes Ergebnis ansieht oder nicht.
Okay. Ja, das ist ja dann, wäre dann so, also würde ja dann ein hinreichendes Wissen über die, ja, wir hatten gesagt, eine gute Suche schon mal ein bisschen bringen. Dazu muss ich die entsprechenden Daten haben. Ich muss sie auswerten. Wahrscheinlich muss ich auch noch klar machen, warum da dieser Wert rausgekommen ist. Dann kann ich noch vertieft reingucken. Würde dann heißen, ich kann ein objektiv gutes Suchergebnis finden. Das muss ich nur machen und dann ist alles gut.
Ja, also man kann das schon so sagen, dass man dann erstmal einen Level erreicht, der okay ist. Also ja, über Optimierung der Suche, ich glaube, das sollten wir nochmal, wenn dann, in einem Folgegespräch oder sowas abdecken, weil es viel darum geht, ich habe dann eine Basissuche, die ist mit den Standardeinstellungen vielleicht irgendwie gut, dann kann man ein paar Sachen machen, um die zu verbessern.
Mhm.
Und dann gibt's verschiedene Schritte, die man erreichen kann. Also zum einen ist das Ranking zu optimieren, Standard-Ranking, da wird gerne dieser BM25-Suchalgorithmus verwendet. Das ist so ein, ich würde sagen, Industriestandard, der eigentlich in allen Suchmaschinen so schon standardmäßig drin ist. Der ist schon deutlich besser, als einfach zufällig Sachen auszuspielen. Also nehmen wir mal gut gepflegte Produktdaten, wenn ich die zufällig ausspiele, haben die ein NDCG vielleicht von 0,6. Wenn ich den BM25 nehme, statt zufällig auszuspielen, sondern ich sortiere nach einem Match zwischen dem Suchbegriff und den indizierten Daten, wo dann geguckt wird, wie oft,
mhm,
ganz grob, wie oft dieser Suchbegriff in den indizierten Daten auch vorkommt, dann kann ich das Ganze schon um 0,1, 0,15 erhöhen. Und dann kommt man so ein bisschen in die Frage, mache ich jetzt nur noch Rillenoptimierung oder kann ich damit wirklich noch signifikante Verbesserungen erzielen, wenn ich am Ranking rumschraube, das heißt, wenn ich die Sortierung der Ergebnisse nochmal anpasse.
Ja.
Und da betrachtet man für gewöhnlich eigentlich zum einen, dass die Präzision der Suche, das heißt, sind denn auch die relevantesten Produkte ganz weit oben, also das macht man über diese Relevanzmetrik, und den Recall, das heißt, sind dann auch Produkte in dem Suchergebnis oder habe ich irgendwelche vergessen?
Ah ja.
Also ich möchte ja quasi, wenn der Suchende eine Tasse sucht, dass dann eben auch alle Tassen, also jetzt mal blöd gesagt, alle Tassen, die ich im Shop habe, dann auch im Suchergebnis wiedergefunden, mhm, werden, ne? Und er nicht irgendwelche Tassen vergisst. Ja, für Tassen ist das vielleicht einfach, weil ich kann jede Tasse mit Tasse pflegen
in
den Suchdaten, aber es sind vorstellbar, dass bei verschiedenen Sprachen, verschiedenen Produktkategorien, verschiedenen Produktbezeichnungen schnell mal auch die Suchbegriffe, die der Nutzer sucht, eben nicht in den Produktdaten vorkommen. Und da muss ich natürlich irgendwie einen Weg finden, wie ich mit Synonymen oder, ne, mit anderen Begriffen arbeite oder vielleicht auf Sprachanalyse zurückgreife.
Also was ich so raushöre, ist, der Appetit kommt beim Essen. Ja? Also man kann da relativ Man muss an vielen Stellen drehen und schrauben. Erste Schritte und sozusagen eine Objektivierung des Problems kriegt man aber relativ gut hin. Und dann kann man darüber sprachfähig werden. Was ich aber spannend finde, ist das, was du jetzt ja schilderst, ist die Optimierung der Suche aus Sicht der Suchverantwortlichen. Ne? Also jetzt würde ich mal so sagen, du redest dann mit den Leuten, die die Suche verantworten, können das alles schön nachweisen, wie hoch die Relevanz ist und dass sie sich durch die und die Maßnahme verbessert hat und das ist alles prima. Dann müsste es ja eigentlich super funktionieren. Nun ist aber ja erstens der Kunde so ein bisschen komisch, weil er manchmal vielleicht ein anderes Interesse hat. Das hatten wir ja, brauchen wir vielleicht gar nicht vertiefen, aber es gibt doch auch Störungen, die anderweitig in dieses tolle Suchergebnis reinhageln. Also ich zum Beispiel kann mich erinnern, dass wir Teaser-Steuerung einbinden sollten, wo immer jeder vierte oder neunte Dings mit irgendeinem Werbebanner belegt werden sollte. Ist ja schon eine Störung, ne? Oder wenn ich jetzt bei Rewes oder sonst wo einkaufe, kriege ich nicht nur den Joghurt, der vorne dran ist, sondern ich kriege die Sponsored Products. Was macht denn das mit der Suche? Ist das okay? Das haut ja eigentlich in dein schön optimiertes Ergebnis rein, oder nicht?
Ja, das ist okay.
Okay.
Weil das bringt ja Geld. Und dann ist es erstmal okay, würde ich sagen, weil, also, du hast das richtig gesagt. Wir haben ganz am Anfang über Suche allgemein geredet, aber vor allem über Entdecken. Und dann haben wir uns jetzt eine Zeit lang über den Suchschlitz unterhalten und wie das dann irgendwie so funktioniert mit der Suche. Und dann hast du richtig gesagt, dass aus dieser sehr engen Betrachtung heraus sowas wie ein gesponsertes Produkt total stört.
Ja.
Aber für mich ist diese Betrachtung einfach nicht richtig. Ne? Wenn ich hingehe und sage, ich betrachte die Suchergebnisse unter dem Oberbegriff optimales Ranking, dann ist natürlich so eine Werbung nicht so optimal. Weil mein Bemessungskriterium ist ja Relevanz für den Nutzer und der hat auf Sachen geklickt und das sind die nicht die Werbung, auf die hat er nicht geklickt, weil das ist ja selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn die Werbung an 1 steht, dann wird die halt auch geklickt.
Ja.
Also das brauche ich jetzt auch in meiner Auswertung nicht berücksichtigen. Also die Dinge, die oben stehen, diese werden halt immer geklickt.
Kann ich gar nicht verhindern, ne?
Nee, das kann man einfach nicht verhindern. Und so. Und die Betrachtung ist einfach eine falsche, wenn ich sage, das stört aus der Argumentation heraus, dass es nicht relevant ist, weil es von außen reinkommt. Es muss eher aus einer Shop-Perspektive gedacht werden. Das heißt, ne, gesponserte Produkte sind Standard. Die Plattformen, die sich's leisten können, die zu listen, die sind groß genug, dass sie genug Interesse und genug Traffic haben, sodass sie die anzeigen können und dass sie darüber Geld verdienen. Und das Austarieren, wie stark ist jetzt ein gesponsertes Produkt schlecht für den Benutzer oder den Kunden, den Endkunden, das kann man ja dann schon auch messen. Also insbesondere darauf, ob das jetzt einen Einfluss auf die Verkäufe hat. Und da braucht man jetzt gar nicht lange drüber diskutieren. Also wirklich First-Hand-Erfahrung haben wir da in dem Bereich nicht auf der Ebene, das zu messen und auszuwerten, wie stark Retail-Media-AdWords in den Suchergebnissen auf die Performance nach hinten raus Einfluss hat. Aber es optimiert sich ja selber. Das heißt, wenn es jetzt schlecht wäre, dann würde man das wieder zurückfahren.
Ja.
Wenn es jetzt gut wäre, dann wäre es ja auch positiv. Also würde man das weitermachen. Und es ist am Ende irgendwo sowas, was sich im Unternehmen sicherlich irgendwo dann auf einer, ne, man Wirtschaftsunternehmen sind ja rationale Akteure. Das heißt, es wäre ja nicht rational, das zu erweitern, wenn es und Bottomline negativen Effekt hätte.
Also das heißt, für mich ist am Ende als Endkunde eigentlich die Quelle dieser Produktempfehlung oder dieses Vorschlages relativ egal. Ich kann sie annehmen oder nicht annehmen.
Ja.
Und damit in der Gesamtbilanz kann ich halt sagen, zum Revenue des Unternehmens trägt die Suche bei, aber auch die Retail-Media-Inhalte oder der Teaser, den ich selbst zusammen trägt auch dazu bei. Ich muss es nur messen, bewerten und im Gesamtbild berücksichtigen. Also es geht da nicht um partikulare Interessen, würde ich mal so sagen.
Ja, so ist das, weil ich finde, wir müssen das so denken, weil wir die Suche nicht, hat keinen Selbstzweck. Sondern die hat die Funktion der Suche ist es, den Käufer, Käuferin im Shop einem etwas anzubieten, was auf das Interesse stößt. Und das ist klar, dass eine Suche, also man könnte ja argumentieren, dass je mehr Produkte ich in die Suchergebnisse anzeige, also je höher der Recall ist, das heißt, also je vollständiger meine Suche ist, desto besser ist das, weil ich werde ja vollständiger.
Ja.
Aber das kann man sich leicht denken, dass das Quatsch ist, dass wenn ich eine endlose Liste von Produkten habe, dass das kein tolles Angebot ist.
Ja, ja.
Also da habe ich jetzt keine Lust drauf, sondern ich möchte ja irgendwo eine Auflockerung. Diese Störer sind ja nicht Störer, für mich sind es eher Auflockerungen oder Absprungpunkte.
Vielleicht ist das spannend, da sozusagen von der Cognitive Load des Konsumenten auszugehen. Weil ich stelle mir mal vor, ich habe 25 blaue Fahrräder und die mögen ja alle noch eine kleine Unterscheidung haben, aber ich kriege ja 25 Sachen nicht mehr sortiert. Ich bin ganz froh mit dreien oder vielleicht vieren und da ist vielleicht die gute Suche die wirklich die Bandbreite aufmacht, ne, und da so ein bisschen reingeht. Aber sag noch mal, da gibt's ja wahrscheinlich tüchtig viele Sachen, die ich so auch kenne mit und Begriffe, die ich wahrscheinlich nicht richtig benutze, aber ich booste irgendwas oder ich mache ein Synonym. Gibt's eigentlich einen Unterschied zwischen der Leistungsfähigkeit von Kaufsuchen und Open Source Suchen? Also ist das irgendwie kann man da eine Handreichung geben, so im Sinne von, wenn du, dann ist besser das und das? Oder wie würdest du sagen, dass die Unterscheidung zwischen Kaufsuchen, also gekauften Produkten, die Suche für einen Shop bereitstellen, und denen, die vielleicht auf der Basis irgendeines Frameworks arbeiten, was ist da der Unterschied?
Also der Unterschied ist erstmal, du kriegst mit einer Kaufsuche sehr, sehr schnell eine Suche an den Start, die gut funktioniert.
Okay.
Also es gibt ja Gründe, warum es die gibt. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, der primäre Grund. Wenn es jetzt darum geht, die Kaufsuchen gegen eine eigengestrickte Lösung zu vergleichen, dann gibt es oft andere Aspekte, die relevant sind, als außer die Suchperformance an sich. Also eins ist zum Beispiel die Datenhoheit, Zugriff auf die eigenen First-Party-Daten, die nicht rauszugeben. Suchperformance kann auch eine Rolle spielen. Die Angebote sind attraktiv. Man kann argumentieren, dass es okay ist, das zu machen. Man kann aber genauso gut argumentieren, das nicht rauszugeben und selber zu machen, weil die Optimierung der Suche ist eigentlich das, was den Hauptaufwand in diesem ganzen Konstrukt darstellt. Das heißt, wenn ich eine Suche aufsetze, kostet das natürlich Zeit und Geld. Ich muss das betreiben. Das heißt, es gibt Infrastrukturkosten, die ich zu bezahlen habe kontinuierlich. Aber ich habe auch eine Auseinandersetzung mit der ganzen Produktseite. Das heißt, ich muss den Produktimport bauen. Ich muss auch eine externe Suche beliefern mit den Daten. Das muss auch die ganze Zeit funktionieren, diese Schnittstelle. Dann habe ich dort ein System, was ich bedienen muss. Der Anbieter erlaubt mir keine Anpassungen, dann gibt es für das Tracking und die Analytics auf diesen Daten ganz oft keine Möglichkeit, die dann als Rohdaten rauszuziehen. Das heißt, ich gebe damit eben auch einen gewissen Teil meiner Customer Journey, aus meiner Sicht einen sehr wichtigen Teil der Customer Journey, raus und verliere Zugriff auf die First-Party-Daten.
Okay.
Das muss man natürlich nicht komplett rausgeben. Das heißt, man kann auch nur Teilaspekte rausnehmen. Und was auch ein relevanter Part ist natürlich der Preis. AI-basierte Suche lassen sich solche Anbieter auch richtig teuer bezahlen. Okay. Und dann sind es auch immer volumenbasiertes Preisgefälle. Das heißt, ich würde sagen, es gibt mindestens auf der Skala der Größe eines Unternehmens irgendwann einen Punkt, wo diese Anbieter sich nicht mehr lohnen, wo eine eigene Lösung sogar günstiger ist.
Okay, also das heißt, Suche, würde ich jetzt mal so zusammenfassen, Suche ist Kerngeschäft des Handels.
Ja.
Und damit eben genau wie du sagst, das Kalkül, wo will ich mein Kerngeschäft selber gestalten und wo will ich das.
Und insbesondere, wenn wir sind ja gestartet damit mit der Vielfalt der Suche, nicht als Suche, sondern als Entdeckenfunktion. Diese Vielfalt, die kann ich auch nur nutznießend einbringen, wenn ich sie auch kontrolliere. Das heißt, wenn ich nur den Suchschlitz nehme und ich liste da ein paar Produkte in einer Suchergebnisliste, dann habe ich mir, was die Suche angeht, noch nicht wirklich viel Gedanken gemacht. Okay. Wenn ich aber versuche, die Suchintents der Benutzer zu benutzen, um darauf anzubieten, zum Beispiel, er hat jetzt dreimal ein Kleid gesucht, offensichtlich findet er das nicht. Was kann ich ihm denn sonst noch anbieten? Mhm. Oder ganz einfach, ne? Ich habe ein Suchergebnis, einen Suchbegriff gesucht, wir haben keine Ergebnisse im Shop, dann mache ich doch einen Sponsored Link von einem Partner rein und dann verdiene ich noch ein bisschen Provision dazu. Also das sind sehr einfache Modelle, aber es bleibt dabei, eigentlich muss ich mich damit auseinandersetzen, was die Nutzer suchen, weil wenn ich diese Beratungsfunktion, die ich in Retail-Shops habe, in irgendeiner Weise in einen Online-Shop reinbringen will, ist der Suchschlitz nicht die Lösung.
Ja.
Und das würde ich mir erwarten, dass wir das nicht dieses Jahr sehen. Dieses Jahr werden wir leider ganz viele Chatbots sehen mit OpenAI-Modellen dahinter, die keinen sinnvollen Mehrwert bieten für die Nutzer, sogenannte Kleidungsassistenten, Shop-Assistenten. Leider müssen wir das jetzt ertragen, 1-2 Jahre hoffentlich nur. Mhm. Und dann kommen wir in die richtigen Anwendungen.
Okay. Sag nochmal, was wäre dann aus deiner Sicht, also unterstellt, dass die Suche zum Kerngeschäft des Händlers gehört und es deswegen Sinn macht, sich damit zu beschäftigen, dann sage ich ja, ich möchte das, was ich brauche, auch besonders gut machen. Da haben wir jetzt lange drüber geredet. Sicherlich, also für mich auch sowas wie, da brauche ich auf jeden Fall Spezialdiskussionen, ne? Also das mache ich nicht so nebenbei, aber das gibt's ja bei vielen unserer Kunden. Was wäre denn der Bereich, wo du sagen würdest, jetzt mal von diesem AI-Geraffel, was überall drüber gepackt wird, immer abgesehen, wo siehst du denn die zentrale Herausforderung, also sagen wir mal so ein Problem, was immer unterschätzt ist rund um Suche, und wo würdest du sagen, was passiert bei diesem tollen, aber standardmäßig über Suchschlitz relativ ausgeweideten Produkt, nee, ausdifferenzierten Produkt. Was ist das nächste, was da passiert? Wo ist der Mehrwert? Also typisches Problem oder spezielles Problem, egal, was für unsere Kunden wichtig ist und was macht die Suche besser?
Also das typische Problem ist, dass man sich nicht mit den Suchbegriffen auseinandersetzt und okay, dass man sich wirklich einmal hinsetzen muss und sich eine gewisse Zeit lang damit beschäftigen muss, um auf eine vernünftige Basis zu kommen, datenbasiert über die Auswertung der Suche. Dann sind es viele kleine Verbesserungen leider und das würde ich sagen, man kann es als steinigen Weg beschreiben, weil so richtig dicke Dinger, richtig dicke Verbesserungen wird man dann sehen. Direkt. Allein nur mal das Begriff, der Bereich der Synonyme. Synonyme kann man schon inflationär benutzen. Die enthalten ganz viel an Spezialwissen zu dem Sortiment des Händlers und auch zu den verwendeten Suchbegriffen. Das heißt, da steckt ganz viel Wert drin. Jetzt ist die Frage, wie gut hat man das dann gecaptured? Ne? Also da sollte man wahrscheinlich, wenn das Sortiment des Händlers nicht unglaublich dynamisch ist, dann wird man das auf einen guten Stand bringen und dann hat das einen guten Wert. Da wird es aber immer noch wahrscheinlich neue Produkte geben und so und man muss das ein bisschen pflegen und betrachten und dann ist das erstmal gut. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Standardproblem, mit dem sich jeder auseinandersetzen muss. Okay. Und dann kann man das auf ein Level bringen, das okay ist. Es gibt aber auch ungelöste Probleme, die man mit den aktuellen Ansätzen nicht so gut hinbekommt. Also zum Beispiel die schlecht gepflegten Produktdaten. Wenn Produktdaten schlecht sind, kann auch eine gute Suche relativ wenig machen.
Ja.
Und für Händler, die dieses Problem haben, da haben die dann zwei Möglichkeiten. Eine davon ist vielleicht möglich nur. Das eine ist, diese Produktdaten gut pflegbar zu oder gut zu pflegen. Es ist nur eine halbe Möglichkeit, weil es nicht immer möglich ist. Und die zweite ist, zu versuchen, diese Produktdaten eben nicht per Hand zu pflegen, sondern sie besser auffindbar zu machen. Was wir ganz oft sehen, ist, Händler betreiben einen großen Aufwand in der Fotografie von Produkten oder in dem Annehmen von Produkten. Mit einem B2B-Händler, der jedes seiner Produkte erstmal scannt, um Größe, Breite, Tiefe, also Länge, Breite, Tiefe zu ermitteln. Und dass solche Sachen dann eben genutzt werden, um fehlende Produktinformationen aufzufüllen. Ich glaube, wir sind heute dabei, dass wir diese Produktdaten eben auch synthetisieren können. Wo wir auch, glaube ich, viel Potenzial drin sehen, ist, dass wir Produktdaten in irgendeiner Weise pflegen, die Nutzer aber auf eine andere Weise diese Produktdaten suchen und wir jetzt einen Mittelsmann haben, der versucht, über diese Synonyme, was ich eben gesagt habe, das Ganze alles abzudecken, und das ist vielleicht ein sehr aufwendiger und vielleicht auch nicht lösbare Aufgabe. Und wenn ich jetzt sage, die Suchbegriffe und die Produktdaten, die stehen trotzdem in irgendeiner Weise in einem Zusammenhang, dann könnte ich durch den Einsatz von der semantischen Suche auch die Eingabebegriffe so transformieren, dass sie auf den Bereich oder auf den Raum meiner Produktdaten passend gemacht werden. Ja, das ist ein relativ neuer Ansatz natürlich, um Suchen zu machen. Führt dazu, dass durch diese Technik dieser semantischen Suche eigentlich alles auffindbar wird. Aber es gibt natürlich auch sehr unrelevante Informationen wieder zurück. Das heißt, ich kriege immer Suchergebnisse in dem Fall. Aber die Frage ist das, was angezeigt wird, auch relevant? Also, kleines Beispiel. Ich suche ein Holzbett in meinen Produktdaten ist Holz nicht gepflegt, sondern Eichenbett oder Fichtenbett oder was ich nicht was. Die semantische Suche ist halt in der Lage, durch die Zerlegung in Holz und Bett, und Holz ist, ne, als Wort nahe an Eiche und Fichte, und würde dann eben solche Betten wieder zurückgeben und höher in der Positionierung anzeigen. Dahinter sehen wir eigentlich relativ viel Potenzial, aber eben auch eine, ja, Herausforderung, dass wir diese Sachen da einsetzen müssen, wo zum Beispiel schlechte Suchergebnisse oder schlechte Suchperformance da ist. Ein naiver Ansatz wäre dann, dass alle Suchbegriffe, die kein Ergebnis haben, vielleicht einmal sowas wie so eine semantische Suche noch nachgeschoben bekommen und dann in der Hoffnung, dass man darüber diese Abbrauchquoten extrem reduzieren kann.
Okay, aber das ist ja dann, sagen, hast ja gesagt, auf der einen Seite die Pflege von Produkten in den Blick zu nehmen und auf der anderen Seite aus den Daten, die da sind, das Beste rauszuholen, wobei das eine das andere nicht überflüssig macht, ne, wenn ich es richtig verstanden habe, weil sonst schießt man ja, glaube ich, mit einer ziemlich komplizierten Lösung auf ein eigentlich einfaches Problem. Also wenn es denn am Ende daran liegt, dass Eiche Holz ist, das wird man bestimmt auch noch hingepflegt kriegen. Aber genau. Wahrscheinlich gibt es auch andere Fälle, die viel diffiziler sind, die man so noch gar nicht
alles
so
dieser entdecken kann, ne? Alle dieser Beispiele kann man auch mit der regulären Suche erschlagen. Die Frage ist immer eine Frage der Pflege und der Skalierung.
Ja, lass uns das gerne mal nochmal aufnehmen zu einem späteren Zeitpunkt. Also, weil das klingt ja so ein bisschen nach Magie. Ja, also ich entdecke irgendwas, von dem ich erstmal gar nicht weiß, dass es da ist. Was du bisher erzählt hast, waren ja alles so eigentlich ganz grundsolide handwerkliche Dinge, ne? So, ja. Aber insofern vielleicht ganz gut, weil sie als handwerklich solide Dinge auch zugänglich sind und man da auch im Laufe der Zeit immer klüger werden kann als Kunde und sein Kerngeschäft, mit dem ich zeig Ihnen, was zu Ihnen passt, gut bedienen kann, gut entwickeln kann und in dem Sinne dann eine gute Suche präsentiert. Würde ich mal so sagen.
Ja, und spannend ist nicht nur diese semantische Suche, um das den Bereich zu öffnen, sondern insbesondere eigentlich die Weiterentwicklung weg vom Suchschlitz hin zu ganz spezifischen Anwendungen, die alle Signale eines Nutzers, auch die Suchbegriffe, vielleicht auch vorwiegend die Suchbegriffe meinetwegen, aber die auch mehr mit in den Kontext nehmen. Das heißt, der Kontext eines Besuchs ist aktuell sehr limitiert durch diesen Suchschlitz.
Ah, okay.
Und über das Sprachverständnis dieser Sucheingaben, aber eben auch über das Verhalten eines Nutzers, also Stichwort, was wir immer unter Personalisierung sehen, aber was dann eigentlich nur bedeutet, also ich bin in einem Shop, ich brauche 7 Sekunden auf der Hauptseite, ich gehe dann da rein, ich gucke mir das Produkt an, ich gucke mir das an, ich gebe das ein in die Suche, ich mache dann wieder was anderes, Tag später komme ich zurück. Und dass die Journeys, die dahinter stecken, die haben eine Bedeutung für den Händler. Wenn ich jetzt immer wieder den gleichen Verkäufer habe, dann wüsste der ja, dass ich gestern da war, geguckt habe, nichts gefunden habe, heute wiederkommen. Ist halt ein stärkeres Signal, als zu sagen so,
verstanden.
Ja, ist wieder eine neue Session, wieder 30 Minuten, Spiel geht von vorne, Suchbegriff nicht gefunden. Ja, okay, meine Interpretation ist einfach eine andere und ich würde mir erhoffen, dass wir anfangen, solche Sachen mit abzudecken, weil ich eigentlich auch gar keine Lust mehr habe auf die Shops von heute, so wie sie sind. Und ich auch glaube, dass wir echt Gefahr laufen, dass das Modell sich ausspielt.
Okay, aber das ist dann wirklich für die nächste Folge oder für eine andere Folge.
Vielleicht auch die übernächste.
Aber ja, aber es ist spannend, weil du ja jetzt an der Stelle aus dem Optimieren und guten Anwenden eines gegebenen Instrumentariums hinkommst zu einer neuen Diskussion. Das finde ich jetzt sehr spannend. Aber ich fand das andere auch total interessant, weil sozusagen alltägliches und normales Geschäft ist eben auch sehr verdienstvoll.
Absolut.
Ja. Und ja, erstmal vielen Dank dafür. Und ich bin gespannt, wie die Suche sich entwickelt. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.